Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 23. Die Neurechte Akademie vom Ziegenhof, das Institut für Staatspolitik. Mit Stefanie Heide.
Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Ob Staffelende oder Staffelstart, die erste Frage ist immer, wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Stefanie Heide. Ich bin bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Sachsen-Anhalt. Und ich arbeite seit vielen Jahren zu verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus. Dazu gehört Bildungsarbeit und Beratung, aber auch Analyse und verschiedene Publikationen. Und seit vielen Jahren habe ich das Institut für Staatspolitik in Schnellroda im Blick. Und dazu habe ich ja auch erst kürzlich in der Broschüre der Heinrich-Böll-Stiftung geschrieben.
Und dein Artikel war ja auch Mitaufhänger für die Anfrage für diesen Podcast. Wir reden heute über das IFS, Institut für Staatspolitik, beziehungsweise heißt es ja mittlerweile anders. Für einen Menschen, der davon noch nie gehört hat, was ist das IFS?
Zu Beginn würde ich eine Sache gern klarstellen, und zwar, ich finde es irreführend, wenn vom IFS in der Vergangenheit gesprochen wird, was in letzter Zeit sehr oft der Fall ist. Die Hintergründe würde ich einmal dazu kurz erläutern. Und zwar ist das IFS, das Institut für Staatspolitik, eine extrem rechte Institution, die seit dem Jahr 2000 existiert. Und diese Institution hatte einen Trägerverein, den Verein für Staatspolitik e.V. Dieser hat sich 2024 aufgelöst und ist in zwei Unternehmergesellschaften übergegangen. Diese Auflösung des Trägervereins betrifft nicht das Institut an sich. Das bedeutet, dass das Label Institut für Staatspolitik nach wie vor existiert und auch benutzt wird. Und auch die Arbeit nach wie vor dieselbe ist, die das Institut leistet. Für die Auflösung des Trägervereins sind zwei Gründe denkbar. Zum einen, dass so eine Vereinsstruktur sehr träge ist und dass das Institut ohnehin in den letzten Jahren nur noch von zwei Personen maßgeblich getragen wurde und sich mit den Unternehmerstrukturen jetzt möglicherweise eine flexiblere Struktur gebildet hat, die auch nicht mehr so viel Anforderungen erfüllen muss. Der Verein für Staatspolitik war jahrelang gemeinnützig, das heißt, konnte Spendenquittungen ausstellen und somit Spenden unkompliziert einwerben. Das ist aber wohl seit 2019 nicht mehr der Fall gewesen, sodass der Vorteil auch weggefallen ist, um den Verein zu behalten. Und nicht zuletzt könnte auch ein Grund gewesen sein, dass die Repressionen zugenommen haben und das Institut für Staatspolitik seit einigen Jahren auch unter VS-Beobachtung steht und man möglicherweise denkt, dass man als rechtsextreme Unternehmergesellschaft nicht so leicht verboten werden kann wie als rechtsextremer Verein. Diese formale Umstrukturierung hatte auch bei der eigenen Klientel zu Verunsicherungen geführt und zu Fragen, inwiefern denn die Arbeit weitergeführt wird. Und da hat sich Götz Kubitschek, einer der Hauptprotagonisten hinter dem IFS, auch zu einer Klarstellung veranlasst gefühlt, in der er gesagt hat, dass die Arbeit genauso weitergeführt wird wie bisher. Die praktische Arbeit des IFS hat verschiedene Standbeine. Der Markenkern des IFS ist die Durchführung von sogenannten Akademien oder mittlerweile auch Studientage genannt, wo junge Leute, vor allem junge Männer unter 35 Jahren zu rechtsextremen Kadern geschult werden sollen. Das sind dreitägige Seminarveranstaltungen, die in Schnellroda selbst stattfinden. Und diese Veranstaltungen, die werden jetzt nach der Umstrukturierung von der sogenannten Menschenpark-Veranstaltungs-UG durchgeführt. Der zweite Aspekt des ehemaligen Trägervereins ist die Herausgabe der Zeitschrift Sezession, in der die Themen aus den Veranstaltungen nochmal aufbereitet werden. Also die Sezession wird seit Anfang 2024 von der sogenannten Metapolitik Verlags UG herausgegeben. Eine zweite Sache, die meines Erachtens wichtig ist, wenn über das IFS geredet wird, ist, dass das IFS nicht alleine als Institut zu sehen ist, sondern dass dazu, wie gesagt, die Zeitschrift Sezession gehört, aber auch der privatwirtschaftlich von Götz Kubitschek geführte Antaios Verlag, der mit einem breiten neurechten und extremrechten Bücherangebot das Ganze auch nochmal flankiert und stabilisiert.
Wenn du jetzt eben auch die Privatwirtschaftlichkeit des Verlags, aber auch den Entzug der Gemeinnützigkeit angesprochen hast, Wie finanziert sich das IFS eigentlich? Ich meine, so große Sachen zu organisieren, das kostet ja. Und unter 35-jährige Personen sind jetzt nicht immer das zahlungsfähigste Klientel.
Was die Finanzierung angeht, muss man natürlich vor allem auf deren eigene Verlautbarung zurückgreifen. Und da war in der Anfangszeit des IFS, haben Spenden eine große Rolle gespielt. Und zwar nicht Spenden von den Akademieteilnehmenden oder von den unter 35-Jährigen, sondern vermutlich von zahlungskräftiger Klientel, die ein Interesse daran hatte, dass rechte Ideologie und rechte Strukturen eine Chance bekommen. Mittlerweile ist davon auszugehen, dass die Spenden natürlich immer noch fließen, wenn vielleicht auch nicht mehr so verlässlich wie zu Zeiten der Gemeinnützigkeit des Vereins. Das ist allerdings Spekulation. Was die Finanzierung der Veranstaltungen angeht, hat das IFS immer auch Teilnahmebeiträge erhoben, die so um die 50, 60 Euro gelegen haben, die zwar nicht die gesamten Kosten decken, aber auch da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Aufrufe, dass zahlungskräftige Sympathisantinnen dann Geld dazu geben. Es ist davon auszugehen, dass auch Einnahmen aus dem Antaios Verlag von Götz Kubitschek in die politische Arbeit fließen. Und der Verlag, der scheint ziemlich gut zu laufen, vor allem seit dem Aufkommen der AfD und der identitären Bewegung. Die Selbstdarstellung von breiten Teilen in der extremen Rechten, also von AfD-Politikerinnen, von rechten Aktivistinnen und Aktivisten bis hin ins Neonazi-Spektrum zeigen, dass viele von denen auf die Literatur aus Schnellroda zurückgreifen, insbesondere auf die sogenannte Kaplaken-Reihe. Das ist so ein ganz kleines Büchlein mit Essays und Aufsätzen zu politischen Themen, die sich relativ gut weglesen lassen und die eine Reihe ist, wo mehrmals im Jahr drei neue Bände rauskommen, die auch von der Aufmachung her so aufgemacht sind, dass man sich da schnell mal zwei, drei Bücher kauft. Kubitschek selber hat gesagt, dass seine Verkaufszahlen im Jahr 2018 bei etwa 100.000 Büchern im Jahr gelegen haben. Es ist nicht davon auszugehen, dass es weniger geworden ist seitdem. Insofern kann man davon ausgehen, dass es da ein finanzielles Polster gibt, um eventuelle Kosten auch abzufedern. Nichtsdestotrotz gibt es noch Titorell-Stiftung, eine Stiftung, mit der die Arbeit des IFS finanziell unterstützt werden wurde, von der allerdings nicht allzu viel bekannt geworden ist, außer dass mit den Geldern dieser Stiftung im Jahr 2017 in Halle an der Saale ein Haus gekauft wurde, das dann von Kubitschek der identitären Bewegung zur Verfügung gestellt wurde als Wohn- und Projekthaus. Dieses musste aber 2020 dann wieder verkauft werden, nachdem es den Protesten und auch inneren Spannungen dort nicht standhalten konnte.
So ziemlich anknüpfend an alle Punkte, die du gesagt hast. Veröffentlichung, Versuch der Raumnahme. Welche Rolle nimmt das IFS denn im Blumenstrauß der extremen Rechten im deutschsprachigen Raum allgemein ein?
Zunächst verortet sich das IFS in der sogenannten Neuen Rechten, die jetzt sich ideologisch von der Altrechten wenig unterscheidet, außer dass sie einen großen Bogen um das Thema Nationalsozialismus macht, beziehungsweise um die Zeit des Nationalsozialismus und sich dann eher auf die Zeit davor bezieht und auf die Zeit in der postnationalsozialistischen Gesellschaft, wo sie versucht, nochmal eine andere Geschichtsdeutung aufzumachen. In diesem Milieu, zu dem man heute vor allem die AfD, die Burschenschaften oder studentischen Verbindungen rechnen kann, die identitäre Bewegung, ist das IFS oder Schnellroda im Prinzip der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Das IFS hat die AfD von Anfang an begleitet in ihrem Aufstieg. Nicht die gesamte AfD, aber die politische Freundschaft zwischen Björn Höcke und Götz Kubitschek ist ja bekannt und wird auch von beiden immer wieder zur Schau gestellt. Und insofern über Björn Höcke, aber auch über seine Popularität bei vielen anderen AfD-Politikern hat Götz Kubitschek und das IFS einiges an Einfluss auf die Entwicklung der Partei gehabt. Und man muss sagen, dass die AfD ohne das IFS nicht das wäre, was sie heute ist. Und ähnlich ist es auch bei der identitären Bewegung gewesen, die ihre Hochzeiten hinter sich hat, die aber im Prinzip auch ein Projekt von Götz Kubitschek und Martin Sellner war. Und auch die IB wäre nicht die aktivistische und populäre Organisation, Jugendorganisation geworden, wenn Kubitschek sich daraus gehalten hätte. Insofern ist er eine Art Mentor und auch strategischer Vordenker für einige bedeutende rechte Entwicklungen gewesen. Der Einfluss von Schnellroda über das sogenannte neurechte Milieu auch hinausgeht. Also es ist immer wieder beobachtbar gewesen, dass auch im Neonazi-Spektrum, also im expliziten Neonazi-Spektrum, Ideen und Begriffe aus Schnellroda aufgegriffen wurden, dass Neonazi-Zusammenhänge haben inspirieren lassen, von der Idee, mehrtägige Seminarveranstaltungen durchzuführen, die nicht bloß der Wissensvermittlung gewidmet sind, sondern wo vor allem auch eine Geselligkeit gepflegt werden konnte und Vernetzung passiert ist. Und der Einfluss von Schnellroda geht auch über generell ein rechtes Milieu hinaus, weil immer wieder auch vor allem in jüngerer Zeit zu beobachten war, dass Stichworte, Konzepte aus Schnellroda in die Mainstream-Diskurse eingesickert sind. Das letzte und wohl bekannteste Beispiel dafür ist das Konzept und der Begriff der Remigration.
Der Begriff Remigration wurde durch die neue Rechte als Kampfbegriff und Euphemismus für Vertreibung und Deportation besetzt. Innerhalb der Korrektivrecherche vom Januar 2024 war die Konzeptualisierung rund um diesen Begriff das zentrale Moment der Empörung, das Hunderttausende auf die Straße trieb. Der Begriff, der insbesondere durch Martin Sellner bereits zuvor Verbreitung fand und 2023 noch zum Unwort des Jahres ernannt wurde, erfuhr im weiteren Verlauf eine derartige Normalisierung in Talkshows und Parlamenten, als dass dies heute als ein Paradeerfolg des neurechten Kulturkampfs um die Sprachhoheit gewertet werden muss.
Und wo glaubst du, beziehungsweise wie würdest du erklären, dass das IFS diese Sonderstellung in der Rechten eingenommen hat, beziehungsweise solchen Erfolg hatte? Ich meine, das war ja nicht die einzige Institution, die versucht hat, so etwas zu etablieren. Aber Kubitschek hat sich eben durchgesetzt und sich ja auch so eine Art Legendenstatus erarbeitet.
Das IFS hat einige Sachen anders gemacht als andere Versuche von rechten Kreisen, jetzt intellektuell sich fortzubilden und darüber einen gewissen Einfluss zu erlangen. Da würde ich zum einen sagen, dass sie es geschafft haben, ein Profil auszubilden, und zwar indem sie ganz konkret eine Art identitätsstiftenden Kanon erarbeitet haben, der für ihr Milieu Geltung haben soll. Also da sind Stichworte konservative Revolution oder die Nouvelle Droite aus Frankreich, an die angeknüpft wurde. Und das IFS hat versucht, eine neurechte Tradition zu konstruieren, in der sie selber und auch andere Rechte sich verorten können. Das heißt, sie haben Personen, Rechte, Werke und so weiter zusammengetragen, an denen sich über die Jahre immer wieder orientiert wurde, sodass auch einer gewissen rechten Beliebigkeit damit vorgebeugt werden konnte. Ich denke, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist eine gewisse Verbindlichkeit. Das IFS ist mit sehr hohen Ambitionen gestartet. Also die haben von Beginn an gesagt, dass sie politischen Einfluss erreichen wollen, dass sie eine Kaderschmiede sein wollen und Ähnliches, und haben mit einer Kontinuität in den Themen, im Personal, mit einer ideologischen Kontinuität, mit viel Fleiß und Beharrlichkeit eine Institution geschaffen, die eben jetzt 25 Jahre existiert, die sich dann auch den entsprechenden Ruf erarbeiten konnte. Vielleicht hat es das IFS besser geschafft als andere, mit ihrer Zielgruppenansprache richtig zu liegen. Das IFS hat für diejenigen, die bei ihnen aufgeschlagen sind, auch eine gewisse Beteiligungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten geboten, indem diese nämlich, wenn sie sich dann als fähig erwiesen haben, im Verlag veröffentlichen konnten, in der Sezession veröffentlichen konnten, als Referenten sich einen gewissen Status erarbeiten konnten und damit auch an das IFS sich gebunden haben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und ich denke, last but not least ist das Akademiekonzept generell auch ein Erfolgsfaktor, nämlich dass dort nicht bloß trockene Vorträge gehalten wurden, danach alle wieder abreisen und damit machen können, was sie wollen, sondern dass im Rahmen dieser dreitägigen Veranstaltung auch viel Raum für Geselligkeit, für miteinander rumhängen, für Vernetzung und für Spaß, was auch immer Rechte darunter verstehen, dann geblieben ist, die natürlich auch eine gewisse Bindung und einen gewissen Attraktivitätsfaktor dann schaffen. insbesondere die sogenannten Akademien haben dann auch zu einer Mythosbildung geführt, dass es nämlich unter Rechten cool wurde, nach Schnellroda zu fahren, auf ein winziges Dorf in Sachsen-Anhalt und dort auf einem Ziegenhof mit Götz Kubitschek und Frau dort Zeit zu verbringen. Und also dieser Mythos wurde dann auch befeuert von verschiedenen Journalistinnen und Medienteams, die der Faszination anscheinend erlegen sind, die davon ausgestrahlt wurden und die diesen Mythos vom Götz Kubitschek auf dem Rittergut mit allem, mit Landleben, mit großer Familie und allem, was dazugehört, dann nochmal so populär gemacht hat, dass man sich da eine gewisse Zeit schon gar nicht entziehen konnte. Und auch das wird sicherlich auch seinen Effekt in der rechten Szene gehabt haben, sodass es dann irgendwann must have oder the place to be geworden ist, dort irgendwie einen Platz in einer der Akademien zu ergattern.
Und dann aber auch mal von der anderen Seite gefragt, hat das IFS dann eigentlich auch politische GegnerInnen in den eigenen Reihen beziehungsweise der extremen Rechten? Ich meine, Leute wie Höcke, die ja so eine Busenfreundschaft mit dem IFS führen, sind ja auch innerhalb der extremen Rechten nun nicht unumstritten.
Also davon ist auszugehen, dass im extremen rechten Milieu nicht alles eitel Sonnenschein ist und alle mit allen gut können. Es ist auch bekannt, dass einzelne, insbesondere AfD-Politiker, die eng mit dem IFS verbunden sind, dann in ihrer Partei auch immer mal Ärger haben, von Parteiausschlussverfahren oder irgendwelchen Ausschlüssen betroffen sind. Allerdings hat das selten Bestand. Also aktuelles Beispiel ist Matthias Helfferich, der auch als mit sehr radikalen Personen und auch eine sehr engen Bindung an das IFS ja im vergangenen Jahr als Bundestagsabgeordneter nicht Teil der AfD-Fraktion sein durfte. In diesem Jahr oder in dieser Legislatur ist das ganz anders und es hat sich normalisiert.
Matthias Helfferich gehört dem nordrhein-westfälischen Landesverband der AfD an und ist seit 2021 im Bundestag. Als er das erste Mal ins Bundesparlament einzog, wurde in einer anonymen Mail innerhalb der AfD vor Helfferich gewarnt, da man ihn, Zitat, als Nazi bezeichnen müsse. Danach wurde Helfferich zunächst nicht in die AfD-Bundestagsfraktion aufgenommen. Seit dieser Legislatur ist er jedoch Teil der Fraktion. In geleakten internen Chats bezeichnet er sich selbst als, Zitat, das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus.
Offene Feindschaften werden vom IFS nicht gepflegt. Im Gegenteil, es wird möglichst versucht, Konflikte unterm Deckel zu halten, sich von niemandem zu distanzieren. Auch das gehört zum Erfolgsrezept des IFS, dass sich nicht distanziert wird und sich zwar nicht vielleicht zu allen Fragen geäußert wird, aber trotzdem immer das Bild von Geschlossenheit vermittelt wird. Im Prinzip ist das IFS mittlerweile auch zu groß und zu bedeutend, als dass eben irgendwelche Kleinkriege oder die Anfeindung von Einzelpersonen irgendwas anhaben könnten.
Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welche Antwort hat progressive Gesellschaft auf sowas wie das IFS? Was hätte es auch früher für andere Antworten auf diese Bildungseinrichtung geben können? Und um das zu teilen, vielleicht erstmal auf staatlicher Ebene.
Also die staatlichen Mittel, wenn man jetzt behördliche Mittel nimmt, sind ja grundsätzlich wenig progressiv, sondern eher repressiv. Aber natürlich muss man Verfassungsfeinden und Feindinnen auch mit Repressionen begegnen. Und wenn man sich anschaut, dass das IFS erst seit 2019 vom Verfassungsschutz beachtet wird, ist das definitiv zu spät gewesen, zumal diejenigen, die gegen das IFS protestiert hatten, schon vorher in Verfassungsschutzberichten aufgetaucht sind aufgrund ihres Protests in Schnellroda. Also da sind einige Sachen schiefgelaufen und auch bis heute hat die Beobachtung durch den Verfassungsschutz in Schnellroda wenig Wirkung gezeigt. Im Gegenteil, seit das IFS als gesichert rechtsextremistische Bestrebung gilt, ist es noch viel selbstbewusster geworden und zeigt sich auch offen mit Neonazis, was halt vorher eher nicht der Fall war. Ja, irritierend ist zudem, dass das IFS so lange als verfassungsfeindliche Organisation, als gemeinnütziger Verein gelten konnte und damit steuerliche Vorteile hatte und damit auch Vorteile hatte, um sich zu finanzieren und damit auch die Arbeit auszubauen und zu verstetigen.
und dann eben nicht auf staatlicher Ebene. Was hättest du für eine progressive Zivilgesellschaft für Tipps? Du hast Protest angesprochen, aber der hat ja, wie du selbst sagst, vor allem erstmal den Leuten Repression eingebracht und nicht dem IFS.
Es ist natürlich jetzt auch keine Frage, die sich so in 3-4 Sätzen beantworten lässt. Zunächst mal habe ich den größten Respekt vor den Menschen, die sich seit 8 Jahren regelmäßig mehrmals im Jahr in Schnellroda vor die Räumlichkeiten stellen und dort protestieren. Das sind zum Teil oft nur eine Handvoll. In seltenen Fällen gibt es eine größere Mobilisierung und mal Unterstützung aus anderen Bundesländern oder den angrenzenden Bundesländern. Der Protest hat insofern einen Effekt, dass sich die Rechten dort bei Veranstaltungen nicht mehr ganz so frei bewegen können und das Dorf quasi komplett einnehmen können. Also man muss auch wissen, Schnellroda, in dem sich das alles abspielt, ist ein Ort mit 150 Einwohnerinnen. Wenn da eine Akademie stattfindet, dann sind da 150 Teilnehmende plus Referentinnen. Das heißt, das sind schon mal mehr als dort Einwohnerinnen sind. Und wenn ein Sommerfest stattfindet, wie jetzt Anfang Juli wieder, dann kommen 500 Rechte aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus und fluten das Dorf. Und dort in der, ich sag mal, ostdeutschen Provinz dem was entgegenzusetzen, ist grundsätzlich schon mal nicht einfach. Es gibt ja viele kluge zivilgesellschaftliche Ratgeber gegen rechts, die sagen, dass es eine gute Zusammenarbeit braucht zwischen Behörden und Polizei und Verwaltung und Politik, dass rechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen, dass Bündnisse gebildet werden müssen aus Kirchen, Verbänden, Vereinen und so weiter und dass das dann irgendwie zu einem Erfolg führt. Das Problem ist, in der Praxis greift das nicht, weil zum einen es diese Zivilgesellschaft aus Verbänden, Vereinen, Gewerkschaften, Kirchen etc. so nicht gibt, sondern das Engagement gegen rechts hier an Einzelpersonen hängt, die sich da aufreiben, die kaum Strukturen und Ressourcen haben, die keine Zeit haben. Man muss auch sehen, dass Kubitschek als Berufsrechter jetzt nicht das Problem hat, dass er seine Zeit einteilen muss in Engagement und in Geld verdienen, sondern dass das dann eins ist. Wenn man sich allerdings freiwillig engagiert für die Demokratie, für gegen rechts, dann braucht's Ressourcen, dann braucht's Zeit. Also Geld ist vielleicht nicht mal das Problem, aber es braucht auch Räume, es braucht Engagementstrukturen, die nicht existieren. Es braucht Unterstützung oder zumindest Rückhalt in der Politik. Und es gibt hier ja nicht mal einen breiten Konsens gegen Rechtsextremisten und Nazis. Und so ist es halt schwierig, dem jetzt im großen Stil was entgegenzusetzen. Schnellroda ist Anziehungspunkt für extreme Rechte bundesweit. Allerdings der Protest, der dann in Schnellroda stattfindet, der ist dann halt auf die lokalen Aktivistinnen beschränkt. Also da kommt keine Unterstützung aus den Regionen, aus denen die ganzen AfDler und IBler und Burschenschaftler kommen und sich dort fortbilden lassen. Und da gibt's, glaube ich, bundesweit nicht das große Bewusstsein dafür, dass das jetzt nicht das Problem hier von den Locals ist, die seit Jahren, also zumindest als Protest oder als Gegenstimme noch sichtbar zu sein. Darüber hinaus ist, glaube ich, mittlerweile das IFS für Sachsen-Anhalt das kleinere Problem, also trotz seiner Bedeutung, weil die Frage auch ist, was eine Gesellschaft generell den Entwicklungen entgegenzusetzen hat. Also der Aufstieg der AfD hat mittlerweile ein Maß erreicht, dass wir in Sachsen-Anhalt hier kurz davor sind, die AfD in die Landesregierung zu wählen. Und das Thema ist mittlerweile größer, das bearbeitet werden muss, um hier einen demokratischen Grundstandard irgendwie zu erhalten. Da ist Schnellroda Teil des Problems, aber mittlerweile ist es nicht mehr so, dass wenn man die Aktivitäten von Schnellroda einschränken könnte, dass das Problem dann gelöst wäre. Dazu ist es mittlerweile zu ausgeufert.
Vielen lieben Dank an Stefanie Heide für das sehr, sehr spannende Gespräch und diese sehr klaren letzten Worte. Wir haben verschiedene Sachen von Stefanie in den Shownotes verlinkt, auch die angesprochene Broschüre Antidemokratie getarnt als politische Bildung. Ich bedanke mich wie immer bei allen Zuhörenden und wie beim letzten Staffelende auch, möchte ich nochmal gesondert Moritz Buch und Iron Schleif für die vielen Arbeitsstunden und die wunderbare Unterstützung in diesem Podcast danken. Ohne die beiden wäre dieser Podcast niemals möglich gewesen. Auf der rechten Spur hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Podigy oder auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 23. Die Neurechte Akademie vom Ziegenhof, das Institut für Staatspolitik. Mit Stefanie Heide. Die dritte Staffel erscheint nach der Sommerpause. Bleibt informiert über Insta, Facebook oder Mastodon. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alrun Schleift.